der Sekretär und dann endlich mal so, jetzt aber, jetzt versklave ich die Menschheit, weil ich kann's jetzt.
Hell yeah! Hell no!
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hell Yeah, Hell No. Ich bin Aurelia und bei mir sind wie immer Rina.
Hallo.
Und Steffi.
Moin, moin. Warum lachen immer alle, wenn ich moin, moin sage?
Ach, es ist so schön typisch. Es ist irgendwie sehr nett.
Das ist schön.
Jedenfalls haben wir auch heute wieder ein natürlich fantastisches Thema. Und zwar wollen wir heute über Sidekicks reden. Wir haben ja jetzt schon in letzter Zeit doch ein paar Mal ganz explizit über Heldenfiguren geredet und haben uns überlegt, wir reden jetzt heute einfach mal über Supporting Characters sozusagen, um jetzt mal wieder die Anglizismenrate hier nach oben schnellen zu lassen. Also unterstützende Figuren, ja. Anglizismen kommen immer von mir. Wir wollten gerne über unterstützende Figuren halt auch einmal reden und haben dazu auch von euch uns Vorschläge geben lassen, was denn so eure liebsten Sidekicks sind und warum. Und haben da eigentlich ein paar ganz schöne Beispiele bekommen. Unter anderem schreibt @Doppelmond, also im Moment hat er als Username, als Anzeigename auf Twitter Young Kafka. Wir wissen, dass da dahinter sich Benjamin Spang verbirgt, aber okay, schöner Anzeigename. Und der hat uns geschrieben, das Hit-Girl aus Kick-Ass mit vielfachen Herzen.
Ich muss gerade mal kramen. Also ich kann mich noch sehr gut an diesen Charakter erinnern, auch wenn das schon sehr lange her ist, dass ich den Film Kick-Ass gesehen habe. Das also eigentlich Traurige für den Helden dieses Films ist, dass ich mich an diesen Sidekick besser erinnern kann als an ihn.
Ich frage mich bei ihr auch, ehrlich gesagt, was sie als Sidekick wirklich definiert. Liegt das jetzt daran, dass er Namensgeber des Films ist und nicht sie, oder?
Ja, ich muss zugeben, ich habe den Film nie gesehen.
Es war doch so ein bisschen, ich habe leider vergessen, wie ihr Vater sich als Superheldenfigur nannte, aber die beiden traten ja immer auf als der Vater als eigentliche Helden-Anti-Heldenfigur und seine Tochter, die sozusagen ihm zuarbeitet. Die hatten ja mit dem Haupttypi Kick-Ass gar nicht so wahnsinnig viel zu tun, beziehungsweise haben sich zufällig getroffen in diesem Film. Aber sie wäre, wenn sie ein Sidekick ist, ist sie eher für ihren eigenen Vater einer. Nur wurde sie so grandios gespielt, dass eigentlich ihr Vater als auch, wie gesagt, der Held des Films ziemlich irrelevant waren irgendwann.
Sie hat ja auch einfach mal verdammt viel Screentime, ne? Und sie ist auch verflixt wichtig für die Story. Also Ich würde mal behaupten, ohne sie wäre nicht wirklich viel gelaufen. Und dieses Gewicht kriegen nicht viele Sidekicks, finde ich.
Nee.
Also mal schon, mal klar, aber bei ihr war das schon sehr stark gewichtig, ihre Richtung. Und deswegen habe ich sie eigentlich eher als, wie soll ich jetzt sagen, nicht Supportive Character, sondern als Supportive Heroine wahrgenommen. Weil Supportive Character klingt so ein bisschen wie weiß ich nicht, wie so ein Filter, in dem du irgendwas reinschmeißt und Hauptsache da ist was da. Und bei ihr, sie ist so groß in dem, was sie tut. Ich meine jetzt nicht großartig, das war jetzt nicht wertend gemeint, sondern sie macht enorm viel, sie weiß enorm viel, sie beeinflusst den Plot ungemein stark, hat richtig große Kämpfe in ihrer Screamtime. Ja, deswegen meinte ich gerade so, warum ist sie denn Sidekick?
Ich fand es insofern halt eine ganz logische Schlussfolgerung, weil sie halt so eine Art, ich will nicht sagen eine Persiflage, weil das ist nicht das richtige Wort, aber man bedient sich halt auch wieder dieses Tropus, dieses Comic-Sidekicks, ich sag jetzt mal, eines Batman- und Robin-Klischees, wobei, wie gesagt, ja Robin da der Helfershelfer vom Helden ist. Und sie nimmt diese Art von Figur und dreht die einmal komplett eigentlich um, weil ich glaube, Robin war in den Batman und Robin Comics niemals so wichtig für die Handlung wie sie in diesem einen Film. Also.
Aber ich finde das ganz interessant, weil damit schreiben wir auch schon wieder die Frage, was ist denn eigentlich ein Sidekick? Ich meine, das ist ja kein eigener Trope in dem Sinne. Dafür gibt es so viele Unterarten von Sidekicks, würde ich mal sagen. Aber es ist doch ein Figurentyp. Und ich habe zum Beispiel, ich finde immer, auch zum Beispiel diesen ganzen DC-Serien, dass je nach Serie sind Helden aus anderen Serien dann in fremden Serien Sidekicks. Also zum Beispiel Flash und Arrow, die treten in ihren jeweiligen Serien natürlich selbst als Helden auf und dann kommen sie aber sich gegenseitig in ihren Serien auch immer noch so in Crossovern besuchen sozusagen. Und haben da für mich erzählerisch immer so eine Sidekick-Funktion. dann in der jeweils anderen Serie? Also wie würdet ihr denn dann eigentlich einen Sidekick definieren?
Wie würde ich das definieren? Also ich finde sowieso dieses ganze Comic-Genre, ich glaube, die haben überhaupt diese Idee des Sidekicks erfunden. Also für mich ist ein Sidekick eigentlich immer so eine Art Helferlein vom eigentlichen Helden, wenn man das so will. Also manchmal gibt es ja auch diese Spielart, dass es der Lehrling oder sowas ist, aber meistens ist es ja irgendwie eher sozusagen der Held und der Junior-Held, die zusammen irgendwas unternehmen. Wobei ja dann der Sidekick meistens immer jünger ist, etwas weniger kompetent, meistens, nicht immer, aber und sozusagen, wie Steffi schon so schon sagte, der ist sozusagen da, nur damit der Held noch ein bisschen cooler aussehen kann. Dieses, hey, ich bin die Stütze, ich stelle dich auf den Sockel. So kommen Sidekicks für mich manchmal rüber. Das ist natürlich keine allgemeingültige Definition, aber das würde ich sagen, unterscheidet sie oft von anderen Nebenfiguren, dass sie diese spezielle Rolle an der Seite eines Helden oder einer Heldin haben. Aber man darf mir gerne widersprechen.
Nee, also ich würde das halt auch so sehen. Deswegen ist für mich Hit-Girl kein Sidekick, weil bei den beiden ist für mich eher so, dass Kick-Ass der Sidekick ist. Aber um den Film, dem Heldenfilm, einen anderen Twist zu geben, ist aus seiner Perspektive geschrieben worden. Ich stelle mir, klar ist das Ganze sowieso eine Persiflage auf diese ganze Heldengeschichte, Superheldengeschichte und so weiter. Aber das kommt mir so ein bisschen vor, wie als ob man aus der Sicht von Robin berichtet hätte.
Ja.
Wie er anfängt, mit Batman zusammenzuarbeiten. Und nicht wie Batman, der anfängt, sich ein Helferlein anzulachen. Weil sie bringt ihm entscheidende Dinge darüber bei. Sie ist die Stärkere, sie ist die teilweise Arrogantere. Und er ist derjenige, der sagt, oh, ich will das aber unbedingt lernen. In seiner eigenen Arroganz denkt er am Anfang, er hätte es nicht nötig, weil er glaubt, alleine mit Enthusiasmus kriege ich das schon irgendwie hin. Und also das ist das, was ihn in meinen Augen halt eher zum Lehrling macht und ihn eher zum Sidekick mit dem Twist, dass der ganze Film aus seiner Perspektive aufgerissen wird und deswegen dann wahrscheinlich auch Kick-Ass heißt. Ne? Hätte man das jetzt ganz klassisch aufgezogen, hätte der Film Hit-Girl heißen müssen. Und er taucht zwischendurch auf und lernt von ihr. Weil faktisch, oder so war es für mich jedenfalls, habe ich das so empfunden.
Ja, könnte ich so unterschreiben. Ja, wir hatten ein anderes Beispiel, das uns genannt wurde auf Facebook, war es diesmal, wo ich halt auch eher sagen würde, das ist für mich eher ein klassischer Sidekick. Und zwar ist das Samwise Gamgee im Herrn der Ringe, der ja wirklich mit Frodo den Gang zum Schicksalsberg antritt und eigentlich an sich immer hinter Frodo als Ringträger zurückbleibt und dann aber immer in den entscheidenden Momenten halt eben diesen Support anbietet und natürlich, man kennt es jetzt spätestens aus den Filmen, diese rührende Szene, wenn er ihn dann in diesen Berg da hochträgt. Ich muss trotzdem jedes Mal weinen. Es tut mir leid.
Es ist so wunderschön.
Ja. So, es ist so anrührend.
Ich bin ganz bei dir.
Ja. Das ist eine tolle Szene.
Das ist für mich so der klassische Sidekick-Moment, wo dann, wenn der Held am Boden liegt oder die Heldin und dann dieser vertraute Charakter dann da ist und so seine Stärke dem anderen eigentlich leiht. Also das ist für mich eher so ein klassischerer Sidekick. Bei dem Film Kick-Ass haben sie halt, wie gesagt, alles genommen, was es wahrscheinlich an Comic-Klischees irgendwie gibt. Alles in eine Dose rein, kräftig durchgeschüttelt. So. Und dann kam dann das dabei heraus. Es ist ja ein sehr unterhaltsamer, kurzweiliger Film. Aber ja, da würde ich mich auch Steffi anschließen, nicht ganz typisch.
Ja, mein Sam zum Beispiel ist halt auch, finde ich, im Vergleich dazu, oder grundsätzlich im Vergleich zu jedem anderen Sidekick gefühlt, immer so das ultimative Paradebeispiel. Sam kriegst du halt echt nicht mehr getoppt. Zumindest habe ich immer so das Gefühl, weil es halt Sam ist.
Er verkörpert ja dabei auch noch dieses Gedankengut, was man so ein bisschen mit dem Sidekick verbindet, dieses, ich habe kein Problem damit, ein bisschen zurückgestellt zu sein, weil XY ist der Held. Und er lebt das ja die ganze Zeit. Er sagt es Frodo ja auch noch die ganze Zeit. Er sagt ja immer auch noch, das kommt ja auch noch ganz in diesem Mein Herr Frodo. Kommt ja auch noch mal so doppelt auf der sprachlichen Ebene raus. Und er ist vom Typ auch hier überhaupt nicht wie Frodo gestrickt. Er will ein einfaches, ruhiges Leben haben. Er hat keinen Drang, nach draußen zu gehen und die Welt zu retten. Er macht das im Prinzip nur für Frodo. Mhm. Und rettet dabei mal eben mit ihm zusammen die Welt. Und ja. Ich sag's ja immer noch, Mittelerde wurde nur wegen Sam gerettet. Und das, finde ich, ist dann auch wieder so ein schönes Nebending bei Herr der Ringe, dass nicht nur die mutigsten und die größten, die mit den strahlendsten Rüstungen und mit den schärfsten Schwertern und den schnellsten Pfeil und Bogen da irgendwas reißen können, sondern dass das auch ganz kleine Figuren sein können, sogar die kleinen, die sagen, ich habe eigentlich keine Lust rauszugehen, aber ich habe das für jemanden getan, der mir sehr wichtig ist und den ich sehr bewundere. Und obwohl ich hier gar nicht sein möchte, ich möchte nur mit meiner, ich glaube Rosie hieß sie oder so in der Art, ach, ich möchte sie endlich mal fragen, dass wir miteinander ausgehen und dann vielleicht sogar Kinder oder was auch immer. Das macht ihn für mich dadurch auch nochmal so sehr zum Paradebeispiel. Ne? Auch wenn ich nicht finde, dass Sidekicks immer so zurückzutreten haben, absolut nicht. Aber er stellt halt dann dieses ganz, ganz Typische in jeder Phase seiner Rolle dar.
Ich finde aber auch gerade im Herr der Ringe so toll, so halt wirklich dann zum Ende hin, wenn Frodo dann auf sein Schiff steigt und dann ja dann...
Oh, ich wollte ja gerade fragen, welches Ende meinst du? Warte mal, eins, zwei, drei, vier.
Das, was ich kaum aushalte.
Ja, wobei ich, was ich halt schön finde an dieser ganzen Sequenz, ist der Kontrast eben zwischen Sam und Frodo als Held und Sidekick, weil nämlich Frodo an seiner Last zerbrochen ist und halt nicht mehr in sein altes Leben zurückfindet und Sam dann ja halt eben seine Rosi hat und die Kinder und so weiter und halt Frodo ja zu ihm sagt, so, du musst halt noch hier bleiben, du musst heile bleiben, hier beginnt jetzt deine Geschichte eigentlich. Das finde ich immer so einen ganz schönen Abschluss.
An der Stelle ist auch, das finde ich auch doppelt schön, weil da sieht man dann eben auch, Frodo ist eines der seltenen Beispiele, wo dann tatsächlich ein High-Fantasy-Held auch irgendwo psychisch an seinem Abenteuer zerbricht und da eben auch so eine, eben, wie du sagst, so eine Parallele gezeichnet wird zusammen. Und man aber auch nochmal ein letztes Mal sieht, dass die beiden eben Freunde sind und irgendwo in ihrer Beziehung halt doch gleichberechtigt, auch wenn Frodo erzählerisch der Held ist.
Ja, es gibt ja diesen fantastischen Satz, den Sam ja zu ihm sagt, wegen dem Ring, dieses, ich kann ihn nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen.
Oh,
das ist,
ja.
Das ist jedes Mal so. Das, ich finde, in diesen zwei Sätzen ist so die gesamte Beziehung von den Zweien einfach zementiert. Das ist... Ja. Fantastisch auf den Punkt gebracht. Und ich finde es auch jedes Mal, es ist so ein Gänsehautmoment. Das ist so dieses, oh Gott, jeder möchte doch bitte so einen Sidekick in seinem Leben haben. Als Freund oder so. Und dieses, wenn einem alles zu viel wird. Ja, hier, trag mich in den Schicksalsberg hinauf, bitte.
Ja. Oh, nee. Sam ist da wirklich super. Ist halt auch, ja, nee. Ach. Gott, jetzt haben wir direkt das, wahrscheinlich so das krasseste Beispiel am Anfang verpfeffert. Wobei, tatsächlich finde ich, dass diese Nummer mit der, also für mich sind tatsächlich Sidekicks immer dann besonders schön, wenn sie irgendwie Freundschaft auch wirklich mit dem Helden verbindet. Oder dann finde ich sie besonders glaubwürdig. Und da haben wir auch tatsächlich noch ein anderes schönes Beispiel genannt bekommen. Und zwar von Nina Hasse per Twitter. Und zwar... Donna Noble als Begleiterin des 10. Doktors in Doctor Who.
Und alle fangen an zu grinsen.
Ja, weil einfach Donna.
Weil Donna, ja.
Donna, es ist einfach, die ist tatsächlich, also ich persönlich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu den Companions in Doctor Who. Also zu den Begleitern, Begleiterinnen vor allem. Dieses Time Lords, der da durch Zeit und Raum reist, weil... Manche, gerade der Älteren, sind unfassbar nervig und ziemlich schlecht geschrieben. Also ich finde zum Beispiel Rose und Martha halte ich kaum aus. Aber Donna ist halt richtig cool. Die ist witzig, die hat, lässt sich nichts gefallen. Die lässt sich auch jetzt von diesem nervigen Doktor nicht irgendwie aus dem Konzept bringen, sondern die, ja... Die haut ihm dann halt auch mal um die Ohren, dass er einfach gerade Blödsinn macht.
Und vor allen Dingen haben sie bei ihr endlich auch mal, also mir geht es halt mit Rose und Martha sehr ähnlich. Also ich kann die ersten Staffeln mit denen, das ist so jede zweite Minute so. Und bei Donna finde ich auch noch so genial und ich muss es leider erwähnen, auch wenn ich wünschte, es wäre nicht erwähnenswert. Ich bin halt der Überzeugung und viele, viele widersprechen mir da sehr gerne, dass ich finde, es soll möglich sein, dass wir jetzt mal so heteronormativ ausgedrückt, zwischen Mann und Frau eine Freundschaft entstehen kann. Und nicht immer dieses, man könnte sich eventuell paaren, im Vordergrund steht. Und das nervt mich einfach so. Bei Rose war direkt so, Romanze. Ja gut, jetzt ist vorbei, jetzt haben wir jemand Neues. Dann ist da Martha, die von Anfang an, das war bei Rose noch nicht mal so krass am Anfang, von Anfang an gesagt wird, oh, der Doktor, und für ihn gehe ich um die ganze Erde, nur für ihn. Und das fand ich bei Donna so erfrischend an einer Stelle, ich weiß nicht mehr wo, wo irgendwie angedeutet wird, so, na Donna, und dann so, hör mal, du dünnes Kerlchen, ach nee, komm, geh weg. Na, und das fand ich einfach so herrlich, dass sie daraus nochmal was Witziges gemacht hat und dieses bis dahin aufgebaute Klischee des Companions, der sich in den Doktor verguckt, so als Fanservice habe ich das schon empfunden, so als Figur für die Fans, ach, ich möchte auch ein Companion sein, weil dann kann ich den Doktor legal anschmachten. Und bei ihr wurde das endlich aufgebrochen und sie hat wieder Worte gegeben, sie hat mitgedacht, sie hat mitgeweint und es waren trotzdem schöne Episoden, wo du eben nicht gedacht hast, oh, warum läuft da nichts, sondern ich persönlich habe das bei ihr gar nicht hinterfragt, weil es war eine schöne Freundschaft.
Mhm. Bis wohin habt ihr beide denn geguckt bei Doctor Who eigentlich? Bis zu welchen Companions?
Ich habe, also in Doktoren, ich habe bis inklusive 10 geguckt.
Okay.
Und ich habe die unsägliche Clara Oswald noch miterlebt.
Ja, nach Clara Oswald, muss ich gestehen, habe ich nämlich auch den Löffel weggelegt. Also ich glaube in der zweiten Staffel vom 12. Doktor. Ja, aber da kann ich mich euch absolut anschließen. Also ich fand's, ja, bei Rose konnte ich es noch irgendwie ertragen, dass sie dann der Love Interest war. Vor allen Dingen, weil sich das ja über eine Weile hingezogen hat, bis es dann endlich mal so weit war. Ja, dass sie das Gleiche dann bei Martha schon wieder gemacht haben, um Himmels Willen. Aber auch, wie heißt denn die andere Rothaarige, die mit ihrem Verlobten dann in der Gegend rumflog, noch in der TARDIS?
Amy.
Amy und Rory, genau. Ach, Schande über mich. Da wurde es ja am Anfang auch so angedeutet, dass sie ja den Doktor anschmachtet, weil sie sich nicht sicher ist, ob sie ihren Typen jetzt haben will oder nicht. Das haben sie ja zum Glück dann irgendwann sein lassen. Ja, und bei Clara war es halt auch immer so, dass es dann irgendwie letzten Endes ultimativ auch darauf hinausläuft, dass sie sein Fangirl Number One ist. Was mich halt an diesen gerade Frauenfiguren immer so ein bisschen stört, ist, was bei Donna halt anders gemacht wurde, ist, die laufen halt dann hinter ihm her, wie so die Doktor-Cheerleader und sagen so, hey Doktor, du musst das jetzt retten, du machst das schon, komm, du bist der Tollste, und versuchen ihn aufzubauen. Und bei Donna hatte ich immer den Eindruck, sie hat eine ganz eigene Fähigkeiten, oder dadurch, dass sie halt eben anders denkt als er, kann sie die Situation anders beurteilen und auch anders darin agieren.
Ja.
Da gibt es ganz viele Folgen, in denen sie auch unabhängig von ihm agiert. Ist nicht immer eine gute Idee, aber wo ihre Figur viel unabhängiger genutzt wurde. Also nicht immer in kompletter Abhängigkeit zum Helden, dem Doktor.
Das sieht man, finde ich, auch schon zum Teil an ganz kleinen Sachen, weil, da würde ich dir komplett zustimmen, nämlich, weil ich erinnere mich zum Beispiel, es gibt diese eine Folge in Pompeji, wo sie zur Zeit des Vesuvsausbruchs dann da rumrennen. Und das ist eine der ersten Folgen mit Donna, glaube ich sogar. Und Donna läuft da rum und wo, keine Ahnung, Rose oder Martha so mit großen Augen hinterm Doktor hergedackelt wären, läuft halt Donna durch die Gegend und fragt so, ja, okay, wenn ich jetzt anfange, mit den Leuten Latein zu reden, die TARDIS übersetzt mir das alles hier, aber wenn ich jetzt anfange, mit den Leuten Latein zu reden, obwohl die TARDIS mich hier gerade denen übersetzt, was denken die denn dann, was ich rede? Und es wird dann so zu so einem Running Gag, dass sie Latein redet und Veni, Vidi, Vici, glaube ich, sogar sagt. Immer und immer wieder in dieser Folge, und die Leute um sie herum und sagen, du kannst Griechisch? Oh, wie toll! Also, und das ist so ein, auch im Grunde war das dann am Schluss nur da für diesen relativ albernen Gag mit, oh, du kannst Griechisch. Aber es war so ein schönes Beispiel, wie halt Donna anders funktioniert als zum Beispiel Martha.
Ja, bei Donna fand ich halt auch so schön, da haben sie sich erlaubt, dass, also Donna war einfach auch lustig.
Ja.
Das waren die anderen Mädels halt nicht. Also Donna hatte als Figur auch Selbstironie.
Ja.
Das war halt nicht einfach nur, es gab halt ein paar Gags auf ihre Kosten, sondern sie hat diese Gags ja auch oft angestoßen. Also ich meine, klar war sie also, ich sag jetzt mal, als Comic Relief irgendwie in der Serie mit verankert, aber irgendwie hat sie das zu so einem, es klingt so bescheuert, aber einfach zu so einem normalen, sympathischen Menschen gemacht irgendwie.
Ja.
Wo ich mich viel besser hineinversetzen konnte als in jede Clara oder in jede Amy oder wie sie alle hießen.
Sie war halt vielseitig.
Ja. Ja, und trotz dieser, genau dieses Vielseitige, also ich weiß noch, ich war am Anfang nicht sonderlich angetan von ihr. Obwohl ich das bei Clara und Martha so ein bisschen anstrengend fand, war ich durch Donnas teilweise recht barsche Art ein bisschen vor den Kopf gestoßen, konnte mir am Anfang nicht eine gute Dynamik für weitere Folgen vorstellen und war dann sehr positiv überrascht, dass sie aus ihr nicht nur so eine freche Barsche gemacht haben, sondern dann auch zum Beispiel gezeigt haben mit Pompeji. Sie war diejenige, die rumgeschimpft hat, hey, jetzt retten wir mal hier die Leute. Und der Doktor so, nö, das ist alles so, das muss alles so. Und sie war diejenige, die mit dem Fuß auf den Boden aufgestampft ist und gesagt hat, nee, ne? Mhm. Also, ja. Abgesehen davon musste ja irgendwer Capaldi retten, also.
Das finde ich sowieso immer noch der größte Gag, dass der da schon so einen Statisten quasi gespielt hat.
Ja, und Amy ja auch. Die Schauspielerin von Amy Pond war ja auch da.
Fun Fact, ich erinnere mich dunkel, meine beste Freundin ist ein großer Doctor Who-Fan und ich erinnere mich dunkel, dass als Capaldi dann als Doktor gecastet wurde, das war ja noch so ein mittelmäßiges Drama unter den Fans, dass der schon mal in der Pompeji-Folge aufgetaucht ist, weil das kann ja nicht sein. Dann ergibt die ganze Sache mit dem Doktor keinen Sinn mehr. Ja,
aber Amy war auch schon da. Da gab es kein Problem mit. Und Amy ist noch viel früher in der Serie aufgetaucht als der Capaldi. Und die war genau in der Pompeji-Folge auch mit dabei. Okay, sie hatte 3000 Tonnen Schminke im Gesicht, aber ich erkenne sie überall wieder. Und die werden sie auch wieder erkannt haben.
Ja, bei Capaldi haben sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch so eine Szene eingebaut, wo er sich daran erinnert, dass er sich quasi bei seiner Reinkarnation dieses Gesicht ausgesucht hätte, um sich daran zu erinnern, welche Unheile er schon alle hat geschehen lassen. Und das, also Capaldis Doktor ist ja eh so eine sich selbst geißelnde alte so ein alter Greis irgendwie, was ihn auch mittelschwer unertragbar macht. Aber irgendwie so haben sie es dann nochmal aufgegriffen, aber das hat jetzt ja mit den Sidekicks nichts zu tun, aber ja.
Ja, ich versuche auch gerade jegliche Kommentare zu der Rolle von Capaldi runterzuschlucken, weil das sonst vom Thema wegführen würde.
Das ist dann halt wieder der Punkt, wo dann Doctor Who sich wieder mal mit seinem eigenen Universum irgendwie in den Arsch beißt. Also das ist halt auch das, ja, aber wirklich, um nochmal auf die Sidekicks da zurückzukommen, das war auch so das mit Rose, wo ich echt nicht mehr konnte, weil sie ja irgendwann dann wieder auftaucht und irgendwie, ach, wie war das, Weltuntergang oder so. Was. Und dann sind sie in einer Paralleldimension glücklich. Und ich war nur noch so froh, als dieser dämliche Plot durch war.
Ja.
Weil du da eben genau gesehen hast. Und ich war eigentlich schon froh, als sie das erste Mal weg war. Weil ich habe mir so gedacht, endlich ist diese Nervensäge weg. Gut, dann kam Martha, aber endlich ist diese Nervensäge weg. Ich habe die kaum ausgehalten. Martha ging noch ein bisschen besser, Rose ging gar nicht.
Dann freu dich darauf, dass sie später nochmal auftaucht.
Ja, genau. Das war ja halt das Ding. Es ist halt.
Ich meine, immerhin haben sie Bad Wolf dann nicht diese Sachen mit Doktor angedichtet. Dann wäre ich komplett zusammengebrochen.
Ja, das war so ein kompletter Unfall. Und deswegen verstehe ich auch ehrlich gesagt jetzt mal so ein bisschen unter uns und im Podcast, hey.
Haltet euch alle die Ohren zu.
Ja, genau. Doctor Who-Fans mögen mir verzeihen, aber ich verstehe deswegen auch ehrlich gesagt nicht so sehr, wieso Leute so krass hooked waren von den ersten paar Staffeln, also der neuen Doctor Who-Staffeln. Ich fand tatsächlich alles als David Tennant den Doktor gespielt hat, fand ich tatsächlich ziemlich unterhaltsam. Aber das davor.
Also ich weiß gar nicht, ich bin eigentlich eher so in Doctor Who hineingestolpert, wenn man mal so sieht. Ich habe auch an die ersten 5, 6 Staffeln auch sehr positive Erinnerungen, so insgesamt jetzt mal von gewissen Figuren, die man halt dann nicht mehr sehen konnte. Ich glaube, warum ich zum Beispiel die allererste Staffel mit diesem 9. Doktor so witzig fand, war, weil sie einfach wahnsinnig trashig ist und ich eine Serie mit so viel Inkontinuität noch nie gesehen habe in meinem ganzen Leben, die einfach so innerhalb einer Staffel schon sagt, ach scheiß drauf, es macht alles auch keinen Sinn, egal, wir machen es trotzdem.
Das habe ich auch.
Ja, eigentlich ein Wunder, dass danach dieses Remake nicht direkt wieder eingestampft wurde.
Ich habe auch irgendwie, meine Eltern haben ab und zu kam Doctor Who wohl spät abends im öffentlichen Fernsehen oder privat, ich weiß es nicht. Und dann meinte ich irgendwann so, ja, ich würde euch gerne mal Doctor Who zeigen und so. Das ist quasi so Science-Fiction und Fantasy irgendwie so, ne? Und wird euch bestimmt gefallen, weil die mögen Science-Fiction und Fantasy sehr gerne. Und dann meinten die so, ach, das habe ich schon mal gesehen. Und wen hatten sie gesehen? Sie hatten den Tennant gesehen und fanden den ganz witzig, so die Folgen. Dann meinte ich, ja, da müssten wir schon quasi bei der ersten Staffel der neuen Doktoren anfangen, also mit 9. Und dann habe ich den, bevor ich auf Play gedrückt habe, habe ich einen halben Roman darüber erzählt, bitte schaut nicht genau auf die Qualität des Drehbuches. Bitte schaut nicht genau auf die Ausarbeitung der Figuren. Bitte schaut nicht so sehr auf die schauspielerische Leistung. Bitte schaut nicht allzu genau hin bei den Spezialeffekten. Ihr dürft lachen, das ist okay. Aber es wird wirklich besser, versprochen. Und dann nach 2, 3 Folgen haben die da so wirklich so, gut, dass du das gesagt hast. Und das wird echt noch so viel anders? Ist ja, so viel anders wird's auch nicht. Aber ja, man muss sich über die ersten paar Folgen unter Umständen echt so ein bisschen hinwegtrösten mit, ey, es wurde mir versprochen, es wird besser.
Was ich halt bei Doctor Who sehr, sehr spannend finde, ist aber, das ist, glaube ich, das einzige andere, ich will es nicht Franchise nennen, dafür ist es ja dann doch nur eine Serie, in Anführungsstrichen, aber die einzige andere Serie, die dieses Thema des Companions oder des Sidekicks so voll in die Handlung integriert hat. Weil zum Beispiel, sonst kenne ich das persönlich echt nur so aus Comic-Erzählungen. Ich sag nur Robin und Batman. Batman und Robin. So rum. Das ist halt schon ganz, ganz spannend, dass die halt wirklich das so komplett als so in dieser Serie mit verankert haben. Ich meine, das macht natürlich total Sinn, weil du halt den Doktor als diesen total verrückten Time Lord hast, der irgendwie dir Dinge erzählt, wo du als Zuschauer wahrscheinlich sonst vollkommen lost wärst, wenn du nicht diesen Companion, diesen menschlichen Ankerpunkt hättest, dem er dann quasi stellvertretend für den Zuschauer erklären muss, was da eigentlich gerade abgeht. Ob das hinterher alles Sinn macht, weil bei Doctor Who ist es immer viel Wörter, 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 noch mehr Wörter, Fremdwort, 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 Zeitparadoxon, alles klar, ja, passiert schon.
Wibbly, wobbly, timey, wimey, was?
Ja, genau. So ungefähr sind ja dann die Erklärungen oft, aber insofern erfüllen diese Companions ja ihren Zweck als Sidekick sozusagen, als Referenzpunkt für den Zuschauer oder den Erzähler. Weil es gibt halt zum Beispiel einen anderen, ich würde jetzt fast sagen klassischen Sidekick, den ich persönlich auch ganz gerne mag, auch wenn das eigentlich nicht mein Beispiel für heute sein wollte. Aber der Dr. Watson in Sherlock Holmes leistet ja eine sehr ähnliche Arbeit als Figur.
Ich glaube, der ist der erste Sidekick überhaupt so gefühlt.
Ja, wenn nicht, dann hat er auf jeden Fall wahrscheinlich dieses Genre des leicht schäfischen, etwas weniger intelligenten, also er ist nicht dumm, aber er ist weniger intelligent als Sherlock Holmes. Dieser Figur, die sozusagen immer da ist, um etwas erklärt zu bekommen oder um irgendwie den Helden, er bewundert ihn ja nicht wirklich, ne, aber das ist immer dieses so, er versucht den
aber zu reflektieren, weil er sagt ja Sherlock teilweise auch einfach mal, was überzogen reagiert ist, und wenn Sherlock mal wieder so Menschen, versucht er ihm ja teilweise so ein bisschen beizukommen mit so einem, das ist stellvertretend auch wieder, ich finde, das ist auch so eine Sidekick-Funktion und funktioniert zum Beispiel bei Doctor Who auch so gut, weil dann immer unterschiedliche Charaktere an Sidekicks da sind, die unterschiedliche Positionen im Publikum reflektieren. Und das ist bei Watson, finde ich, halt eben sehr ähnlich, dass es diese Reflexion stattfindet. Egal, ob er jetzt den Helden bewundert oder nicht. Es ist eine Art von Reflexion, eine Art Gegenüberhalten seines Verhaltens stellvertretend für das Publikum.
Ja, ich finde es auch eine ganz wichtige Funktion, weil ich habe immer das Gefühl, Sidekicks können alle Farben und Formen annehmen und mal, keine Ahnung, theoretisch brauchen ja nicht nur Helden den Sidekick haben, sondern das können ja auch Bösewichte haben. Ich finde Sidekicks immer unabhängig davon, wie sehr oder wie wenig sie einem Protagonisten, sage ich jetzt mal, helfen oder einer Figur helfen, sind sie halt eben auch immer noch da, die Erzählung zu unterstützen. Und sei es durch so eine Motivsache von Freundschaftsmotiv wie Sam und dass er natürlich ihm Frodo auch hilft, oder halt einfach, dass sie auch einem Zuschauer oder Leser Dinge erklären, die du sonst so nicht wüsstest, so wie zum Beispiel bei Doctor Who.
Ich muss gerade irgendwie überlegen, wo du jetzt sagst, dass die Bösewichte können ja auch einen Sidekick haben, dann müsste ja Sauron, der Bösewicht mit dem höchsten Sidekick-Verschleiß sein.
Ja, nee.
Oder?
Das ist, Sauron hat Minions, das ist ein Unterschied.
Ja, nee, ja. Minions ist für mich eine mehr oder minder gesichtslose, sehr generische Masse. Und er hatte ja mit Leuten wie Saruman oder so, oder den Hexenkönig, hatte er schon sehr spezielle, fast schon ausgearbeitete Personen, die für ihn gearbeitet haben, und das fällt für mich persönlich jetzt nicht unter Minions, weil sie dazu zu speziell und zu individuell rübergekommen sind.
Ja, wobei das wären für mich sozusagen eher höherrangige Minions so in der Art, weil sie tatsächlich, also sie sind mehr Handlanger. Und ein Sidekick, also ich, keine Ahnung, so ein Bösewicht, Sidekick gespannt, wo es tatsächlich ausgeht, wäre halt Nimona, weil da sie tatsächlich auch eine Beziehung zwischen den beiden erzählt wird und es vor allem um die beiden geht. Also um Ballister Blackheart und Nimona aus dem gleichnamigen Comic.
Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört.
Ja, ist ja nicht so, dass wir nicht auch hier schon mal drüber geredet hätten, weil wir halt so ein klein wenig vor uns hin fangirlen dazu. Egal. Aber da ist halt tatsächlich...
Wer ist schuld dran, Steffi?
Natürlich ist Steffi schuld. Sowas von ist Steffi schuld. Ja, nee, yes. Aber da hast du halt so eine direkte Beziehung, die halt auch wirklich so erzählt wird. Und da ist einmal so, dass Nimona Ballister hilft und zum anderen eben aber auch, dass sie erzählerisch die ganze Sache... Oder beziehungsweise... da ist auch ein bisschen schwierig zu definieren, wer ist jetzt Held und wer ist Sidekick erzählerisch, aber die unterstützen sich halt auch erzählerisch gegenseitig.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, bei den Bösewichten ist es immer insofern schwierig, weil ja, du hast oft halt irgendwie so ein Meister-Schüler-Gespann oder irgendwie zwei, die sich zusammentun, weil sie was erreichen wollen. Und dann artet das ja oft aber immer in so interne Machtkämpfe aus miteinander. Aber vielleicht liegt es nur an unserer persönlichen Präferenz. Aber ich sag jetzt mal, da ist ja die persönliche Verbindung eher weniger oft gegeben auch, würde ich jetzt mal sagen.
Die Bösen können einfach kein Teamwork.
Ja, wahrscheinlich. Wobei ich sagen muss, also es ist jetzt vielleicht das totale Ultra-Nerd-Wissen hoch eine Million, aber es ist halt so schön, dass eigentlich Sauron ja selber der Sidekick von einem viel größeren Bösewicht war im Silmarillion. Das macht ihn dann noch viel harmloser irgendwie.
Ja, aber gut. Von den Büchern kann ich auch leider nicht reden, weil ich habe nur den Hobbit geschafft.
Ja, ich sag ja, deswegen, es ist so Nerd-Detail-Wissen hoch eine Milliarde, aber das war auch so ein, er hat irgendeinem einer bösen Gottheit zugearbeitet und als sie dann endlich weg war, konnte er dann endlich mal selber die Brust rausstrecken und sagen, und jetzt wirst klar, habe ich euch alle.
Ich habe jetzt gerade so das Bild im Kopf, so ewig der Sekretär und dann endlich mal so, jetzt war es klar, habe ich die Menschheit, weil ich kann's jetzt.
Ja, so in etwa. Die einzige andere Sorte an Minion, oder nicht Minion, sondern Sidekicks, an die ich eher denke, wenn es um Bösewichte geht, ist sowas wie Pech und Schwefel von Hades bei Herkules. Weißt du, das ist so dieses.
Die sind super.
Ich weiß nicht, ob die als Sidekicks durchgehen, aber diese zwei.
Die gehen als Sidekicks durch, sie sind super.
Ja, aber das ist so, die bestechen durch so hervorragende Inkompetenz. Das ist hervorragend.
Ja. Das ist wundervoll.
Gut. Dient natürlich hauptsächlich dem Comic Relief, aber das ist
ja.
Natürlich, aber auch Comic Reliefs können super Sidekicks sein. Ich sag nur Shrek und Esel, also in den Shrek-Filmen. Das ist exakt derselbe Mechanismus und der funktioniert perfekt.
Also ganz ehrlich, das wäre auch schade, wenn die Sidekicks immer nur total ernst wären. Also
ja.
Ich erwarte es selten von einem Helden, dass er super witzig ist und ich warte dann immer auf den rettenden Sidekick, der mal so ein bisschen Humor reinbringt.
Ja.
Auch wenn es nicht seine Gesamtaufgabe sein muss, dass man jetzt ein Comic-Sidekick wird, dafür muss man echt die ganze Zeit abledern. Das kann auch unter Umständen zu viel werden. Also mir sind es zum Beispiel bei Pech und Schwefel in Herkules ist es zu viel für mich. Die beiden gehen mir leider ziemlich auf die Nerven. Sind aber tatsächlich, erfüllen ihren Zweck erzählerisch halt gut. Das kann ich nicht abstreiten. Also kommt, aber gibt's ja immer so Mischsachen. Ich glaube, da muss ich gerade mal eben kurz hier reinhauen. Ich glaube, dann passt mein Beispiel ganz gut. Und zwar habe ich jetzt spontan mitgebracht von Ritter aus Leidenschaft mit Heath Ledger. Hat er im Prinzip, ich sage jetzt mal, drei Haupt-Sidekicks. Und das finde ich bei denen ganz spannend, weil sie unterschiedliche Typen von Sidekicks repräsentieren und so gut miteinander harmonieren, dass ich froh bin, dass sie nicht nur einen Sidekick draus gemacht haben. Also für alle die den Film nicht kennen, Ritter aus Leidenschaft erzählt die Geschichte von William Thatcher, der Sohn eines Dachdeckers ist und aufgrund der Tatsache, dass er der Sohn eines Dachdeckers ist, kann er eigentlich nie irgendwie sowas wie ein Ritter werden, weil das halt, so wird das halt dargestellt, grundsätzlich nur wirklich echte Adelige machen können. Also nach dem Thema, du konntest es dir nicht kaufen, sondern du musstest entweder adelig sein oder so wie er, betrügen und behaupten, du wärst adelig, weil er sich vorgenommen hat, seine Sterne neu zu ordnen und etwas mehr aus sich zu machen, als bloß ein Dachdecker zu sein oder ein armer Schlucker. Also ist er bei einem Ritter in die Lehre gegangen und hat dort kennengelernt seinen Kumpel Roland und seinen Kumpel Watt. Die sind beide dort ebenfalls quasi die Knappen dieses Ritters gewesen, wo er hingegangen ist. Und als der Typ irgendwann unvorhergesehenerweise leider stirbt, beschließt Will halt, ich ziehe dann jetzt einfach mal seine Rüstung an und ich kämpfe dann jetzt. Und dabei treffen sie dann auf Joffrey, der ist Schriftsteller und wird dann sein Herold. Ja, und die drei Sidekicks...
Du hast die Schmiedin vergessen, Mann.
Nee,
es gibt noch...
Ich habe sie nicht vergessen. Ich habe den Film so oft gesehen, ich habe sie nicht vergessen. Aber ich meinte die drei Haupt-Sidekicks, weil sie so gut wie gar nicht charakterisiert wird. Und für mich auch eher dieses, wir müssen noch eine Frau reinbringen, die mehr kann als nur eine Prinzessin sein, Ding. Oh. Deswegen, I'm so sorry, bin ich bei ihr nicht ganz so gnädig und sie hätten sie besser ausarbeiten sollen. Ich habe jetzt deswegen extra kein Quartett draus gemacht, deswegen meinte ich die drei Haupt-Sidekicks. Genau, und Roland ist halt ein sehr gutmütiger Typ, eher so Teddy-mäßig und ruhig und vernünftig. Und Ward ist halt ziemlich bekloppt. Der rastet bei jeder Kleinigkeit aus, aber auf sehr niedliche Art und Weise halt. Es geht ihm immer darum, seine Freunde zu beschützen. Und er macht das nicht, weil er irgendwie ein Arschloch ist, sondern weil er wirklich sagt, nee, das regt mich auf, du hast gerade meinen Freund verletzt. Echt, ja. So, ne? Und das ist dann auch wieder so ein Comic Relief irgendwie. Und während Joffrey tatsächlich dann wieder so einen anderen Faktor reinbringt, der ist psychisch eher so labil, weil er ist ein bisschen spielsüchtig, bringt auch seinen Herrn dadurch manches Mal in Schwierigkeiten, was auch so eine typische Form eines Sidekicks sein kann. Also der Sidekick, der seinem Herrn nicht hilft, sondern ihm Schwierigkeiten bereitet und dadurch der Plot irgendwie vorangetrieben wird. Und gleichzeitig aber eben auch noch die Qualität hat, dass er super Ansprachen machen kann und ganz toll Dokumente fälschen kann. So, und das kommt alles so zusammen und es funktioniert einfach wunderbar. Und mir ist nichts anderes eingefallen, wo ich ernsthaft drei so vollwertige Sidekicks an einer Stelle gesehen hätte, die alle gemeinsam, ohne sich gegenseitig zu beißen, ohne dass einer abtrünnig wird oder so, bis zum Ende dabei bleiben und den Helden unterstützen.
Mir wird tatsächlich literarisch noch ein Beispiel einfallen, wo das so ähnlich ist, aber das ist ein bisschen gestretched, weil das ist tatsächlich, ich musste jetzt gerade, so wie du es beschrieben hast, ich habe den Film nicht gesehen.
Oh, shame, shame!
Ja, ich weiß schon, shame, shame. Wir brauchen hier endlich mal eine Shame-Glocke, wenn ich wieder irgendetwas nicht gesehen habe. Jedenfalls, ich musste da jetzt dran denken, in den Filmen kommt das, ist das nie so, aber in den Romanen zu den Musketieren, also die drei Musketiere von Dumas, das noch sehr viel krasser so, dass sich also dieses Quartett, um das es da geht, das sind ja D'Artagnan, Athos, Aramis und
Porthos.
Oh Gott,
einer schlüpft immer durch, ne?
Ja, einer schlüpft immer durch. Peinlich. Jedenfalls im Roman liest es nämlich so liest es sich so ein bisschen von der Konstellation so ähnlich wie das, was Steffi gerade beschrieben hat. Aber es finde ich jetzt gerade ganz interessant, weil auch, weil das auch für mich so ein bisschen wie eine Männerfreundschaft klingt. Oder verstehe ich das gerade falsch?
Freundschaft, halt, also es ist eine Freundschaft.
Ja, wir gehen, also dieser Männerfreundschaft, wir gehen durch dick und dünn, ja, wobei eigentlich ist das Quatsch mit Männerfreundschaft, dann das so zu nennen, aber wie in dieser Freundschaftstrope. Also,
ja, deswegen meinte ich Freundschaft einfach. Genau. Also sie ordnen sich als Sidekicks im Prinzip dem Traum eines Typen unter. Also unter ist jetzt nicht negativ gemeint, es kann ja auch ein gemeinsamer Traum sein, aber der Held stößt das halt irgendwie an und dann schließen sie sich mit an. Sei das Motiv Freundschaft oder das Ziel ist absolut deckungsgleich oder beides. Finde ich auch eine schöne Sache, dass man dann auch mal so eine Gruppe sieht, die sich da unterstützen kann, weil es ist sehr schwierig rauszuarbeiten, glaube ich. Egal jetzt in welchem Medium, wenn du so eine Vielzahl an Personen hast, also in dem Fall jetzt ein Quartett, jetzt, wenn ich die Schmieden jetzt rausnehme, Entschuldigung, Rina, ist es auch ein Quartett von Ritter aus Leidenschaft. Und das ist nicht einfach zu balancieren. Das ist nicht einfach aufzuteilen. Und ich kann mir oft vorstellen, dass es einfacher ist, womit ich jetzt, wenn man es so macht, das nicht herabwürdigen will, überhaupt nicht. Aber es ist einfacher, den Sidekick zu charakterisieren, wenn er eher alleinig auf der Position des Sidekicks steht. Deswegen habe ich großen Respekt davor, wenn man es schafft, mehrere Personen als Sidekick einzubauen, sie gleichwertig darzustellen, daraus eine schöne Freundschaft zu machen.
Das ist einer der Gründe, warum ich diesen Film bis heute einfach nur liebe. Mal abgesehen davon, dass das, glaube ich, der einzige Film ist, der meinen Humor trifft, aber eben wegen dieser Zusammenstellung der Figuren. Das macht den ganzen Film extrem spannend. Es ist nur wahnsinnig interessant, wie der einfach vollkommen in der Versenkung verschwunden ist. Der ist von wann? 2001? 2002?
Nur selber gucken. 2001. Boah, bist du gut.
Ja, ich habe diesen Film, glaube ich, auswendig gelernt seitdem, eben weil ich finde ihn einfach fantastisch. Aber auf diversesten Ebenen, glaube ich. Also, aber klar, diese Dynamik zwischen den Figuren spielt da maßgeblich rein. Vor allen Dingen, weil es halt eben nicht dieses klassische Team in dem Sinne ist. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, wir sind irgendwie auf der Enterprise und es gibt Captain Kirk und der Rest sind seine Leute, die da irgendwie rumspringen.
Das sind schon fast Minions.
Ja, ich wollte gerade sagen, die sollen alle Sidekicks von Captain Kirk sein, aber irgendwie schmeißen sie so ihre übliche One-Liner rein, so wie halt irgendwie Pille, gerade in den neuen Verfilmungen.
Ja, auch in den alten in Original Series hat er auch gemacht.
Ja, aber irgendwie bis auf so ein, zwei Momente, es kommt keine Gruppendynamik zustande, sagen wir mal so. Ne? Das ist immer so Captain Kirk mit Pille, Captain Kirk mit Spock, ja. Spock mit Pille. Ja. Sie haben immer so ihre Einzelmomente, aber trotzdem dieses Gefühl von, wir sind so alle zusammen und machen jetzt irgendwie was. Okay, ich sollte vielleicht lieber die Goschen halten, weil ich nicht so wahnsinnig viel Star Trek geguckt habe in meinem Leben. Aber
noch als Star Wars-Fan,
Ja, ich sage mal so, ich hatte einen Onkel, der sehr großer Star Trek-Fan ist, dem ich, als ich klein war, immer dabei zugeguckt habe, wie er seine Enterprise-Modelle zusammengebaut hat. Also mein Großteil meines Wissens bezieht sich aus diesem besagten Onkel.
Brauchst dich für nichts zu stehen. Ich habe Star Trek und Star Wars und Stargate geguckt, seit ich klein bin. Und ich habe zu allen, nee, außer Star Wars, habe ich auch Fanfictions dazu geschrieben. Und man überlebt das.
Ich habe sowohl Star Trek als auch Star Wars erst als Erwachsene gesehen.
Ja, überlebt man auch. Ne? Ja. Alles gut. Nein, aber du hast recht, Rina. Also was du sagtest mit diesem nicht in der Gruppe, sondern eher dieses One-on-One funktioniert da, ist natürlich schade. Und das ist bei Ritter aus Leidenschaft und dann vielleicht ja auch bei den Büchern von Dumas. Hier,
bei den Musketieren.
Drei Musketiere, das meinte ich, danke. Das Wort fehlt mir gerade. Dann hoffentlich auch so. Und ich finde das, finde ich halt sehr angenehm. Und nicht immer dieses Einzelne und wir stehen in der Gegend rum und sind ansonsten nicht existent denken. Klar stehen die auch manchmal in der Gegend rum, aber gerade bei Ritter aus Leidenschaft wird immer wieder gezeigt, wie sie dann zusammensitzen und gemeinsam ein Problem überdenken und dann die Lösung erarbeiten. Ne? Mhm. Sei es, wir üben jetzt den Kampf, weil du bist ziemlich schlecht darin, auf dem Pferd zu tjosten. Also üben wir es, bis du tot umfällst. Oder sei es, wie schreiben wir jetzt an deine Geliebte einen Brief? Und alle schmeißen gemeinsam Zeilen in den Raum, damit am Ende das semi-perfekte Liebesbriefchen steht. Also so total unterschiedliche Sachen. Und da ist keiner dabei, der irgendwie sagt so, boah, nee, da mache ich nicht mit. Sondern jeder bringt seinen Teil aus seinem Charakter, aus seiner eigenen Lebensgeschichte mit ein. Und so kitschig der Moment auch ist, wo sie gemeinsam diesen Liebesbrief beispielsweise schreiben, finde ich das mit einer der perfektesten Szenen, wo man den Zusammenhalt unter denen sieht. Die lachen sich nicht gegenseitig aus für irgendwas, was sie erlebt haben, sondern alle hören zu und nicken einfach ganz andächtig, egal ob sie es so sehen würden oder nicht. Und das finde ich sehr schön.
Ich finde es aber in dem Film auch gerade besonders toll. Ich meine eben, wie du erzählt hast, William, der ja den Traum an sich hat, ein Ritter zu werden, ist ja so, wie der Titel des Filmes schon vermuten lässt, ein klassischer Held, ein ritterlicher Held, der wahnsinnig langweilig wäre, wenn er diese Figur nicht um sich herum hätte. Und ich finde es wahnsinnig witzig, dass auch diese Sidekicks sich erlauben, ihn komplett auf den Arm zu nehmen. Also zum Beispiel bei dieser Szene, wenn sie den Brief schreiben, dann fängt er doch an zu, erzählen und Geoffrey, der ja der Schriftsteller ist, sagt so, das kannst du ja so schreiben, das ist deine Beerdigung. Ich meine Brief. Also oder halt ganz viele andere kleine Dinge, wo sie ihn halt necken, wenn er sich irgendwie wie ein Vollidiot aufführt oder halt irgendwie wieder seine Ehre beweisen will oder sowas. Ne? Das kontrastiert das Ganze fantastisch. Ich habe sehr viel Liebe für diesen Film.
Ja, und gegenseitig ärgern sie sich ja auch noch. Also Geoffrey ärgert ja auch immer wieder Watt, weil Watt ist halt nicht der Hellste. Er ist zwar mit vollem Herzen dabei, aber ist halt nicht der Hellste und lässt sich halt auch gerne ärgern. Und besonders halt von Geoffrey, der halt einfach mal, ja, wortgewandter ist. Und dann steht da der stumpfe What, so nach dem Thema, ey, willst du aufs Maul? Und Geoffrey ist halt eher der, meine Dame, Lords und Ladies und, ne, hier, ta-ta-ta-ta-ta. Ne, also es sind auch noch zwei verschiedene Welten irgendwie, ganz krass. Dazwischen steht auch noch der ganz ruhige andere Charakter und es funktioniert aber trotzdem. Und sie springen sich halt, wie gesagt, nicht an die Gurgel. Da entsteht keine Konkurrenz.
Ja, wie gesagt, sehr viel Liebe für diesen Film. Ich liebe dich auch gerade dafür, dass du dieses Beispiel genommen hast.
Danke, danke. Abgesehen davon wissen wir jetzt, Aurelia hat jetzt einen Pflichttermin, weil ich sag's mal so, hallo Ritter. Aurelia.
Tatsächlich ehrlich zugeben, ich sträube mich inzwischen vor so Historienfilmen, ganz besonders, wenn es so um Ritter und sowas geht, weil ich einfach mir rollt sich da immer rollt sich mir alles auf und ich sitze dann immer so da und denke mir so, Ritterromantik, nein, weg!
Ja, das Gute ist, dieser Film nimmt diese Thematik Mittelalter auch überhaupt nicht ernst und erhebt auch überhaupt keinen Anspruch auf historische Korrektheit.
Null.
Weil der besagte Geoffrey halt auch Geoffrey Chaucer sein soll, der Dichter, der halt mit denen da umherzieht und so eine Geschichten. Das macht das Ganze noch ein bisschen skurriler.
Ja, oder die Stelle, also zwischendurch sind tatsächlich recht akkurate Sachen dabei, finde ich. Also zum Beispiel, dass die Rüstung, die anhatten, damit ist man nicht mal eben aufs Pferd gehopst worden. das war einfach mal richtig schwer. Und das fand ich cool, dass die gezeigt haben, wie die versuchen mussten, die aufs Pferd zu kriegen. Ne, entweder mit Manneskraft, so, wir kriegen dich jetzt hoch, oder sich Apparaturen überlegt haben, wie wir den da hochhiefen. Und dann kommt aber wieder die Stelle, was du jetzt sagtest, Rina, wo sie sich dann selbst nicht ernst nehmen, diese Schmieden, was ja historisch gesehen halt auch schon mal so, und sie wird auch als Außenseiterin dargestellt, weil die ganzen männlichen Schmiede sie nicht ernst nehmen. Und dann sagt sie, ja, ich habe da was ausprobiert. Ich habe das länger ins Feuer gelassen, das Metall. Und jetzt ist es viel leichter, aber es ist viel härter zugleich. Okay, und dann trägt er auf einmal so eine ganz dünne Rüstung und alle lachen ihn so aus, wie er mit dem dünnen Zeug da ankommt. Und er schwingt sich direkt auf das Pferd drauf und alle nur so, was? Und das Schlimmste ist auch noch, dass sie dann auf die Idee gekommen ist, so, ich habe jetzt hier mein Logo eingearbeitet, damit, wenn andere dich darauf ansprechen, die wissen, woher deine Rüstung kommt. Und was ist das Logo? Es ist das Logo von Nike, doppelt untereinander. Also der Film ist nicht darauf ausgelegt, historisch korrekt zu sein, auch wenn er zwischendurch überraschend historisch korrekt ist.
Okay, vielleicht muss ich mir den mal wirklich vornehmen. Es ist halt tatsächlich, ich habe so eine gewisse Scheu vor Historienfilmen entwickelt. Seit, ich glaube, es gibt so einen Kreuzfahrerfilm mit Orlando Bloom. Und der ist so merkwürdig, dass ich davon nachhaltig verstört bin.
Herr Königreich der Himmel, ja.
Ja.
Ja, ja, Königreich der Himmel, stimmt, ja. Der hat sich sehr ernst genommen, ja.
Und das ist mir, und vor allem, die sind dann halt oft so episch kitschig auf eine Art und Weise, wo ich dann episch kitschig nicht mehr aushalte. Und das sage ich als High-Fantasy-Fan, was sehr paradox ist, ich weiß, aber das ist eine andere Art von episch kitschig als das, was ich mag.
Ja, das kann man ja durchaus trennen, um Gottes Willen. Ja.
Okay, aber ich setze es mal auf meine Watchliste. Ich glaube, es gibt es inzwischen eh bei Netflix. Muss man nachholen.
Nee, bei Amazon.
Okay, dann bei Amazon.
Es ist zu beschaffen auf jeden Fall.
Es ist für einen Stream-Profi wie mich zu beschaffen.
Bitte nicht zu Hause nachmachen, vielen Dank.
Bitte, was?
Ja, es soll sich draußen niemand zu etwas verleitet fühlen, was ihn in Schwierigkeiten bringen könnte.
Ich habe von legalen Wegen gesprochen, nur um das klarzustellen.
Ach so, du hast das so gemurmelt, gelacht, da dachte ich jetzt so, aha.
Nein, das war darauf gemünzt, dass ich Netflix und Amazon Prime habe.
Ach so, okay, wenn du das sagst.
Ja.
Sie beschallt sich auf allen Geräten simultan sozusagen.
Ja.
Okay, aber bevor wir komplett vom Thema abdriften.
Genau, zurück zu den Sidekicks.
Ich muss gestehen, ich habe auch in Vorbereitung auf diese Sendung mittelschwere Sinnkrisen überleben müssen, weil wir einfach erstmal auf den ersten Blick keine guten Sidekicks einfallen wollten. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich eigentlich per se eine Präferenz habe für Geschichten, in denen die Figuren so gleichwertig wie möglich dargestellt sind, wenn es mehrere gibt. Was natürlich das Potenzial birgt, dass die Figuren nicht so richtig Sidekick-Charakter haben. Aber, und ich würde sagen, ein paar von unseren Beispielen, die wir heute jetzt hier hatten, würden das auch bestätigen, dass so Sidekicks oft ja auch da sind, um sozusagen aufzutauchen und der Hauptfigur, dem Helden, der Heldin, eine Information mitzugeben oder ihnen etwas Neues zu zeigen oder etwas Neues beizubringen, sage ich jetzt mal. Deswegen bin ich eigentlich zu so einem Beispiel gekommen, das vielleicht ein bisschen abseits des Mainstreams ist. Und zwar aus dem Literarischen, es gibt aber auch eine Verfilmung davon, ist Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Die Geschichte ist die folgende, dass Hektor, ein Psychotherapeut im Buch ist es in Paris, ich glaube im Film ist es in London, der merkt, dass er selber nicht mehr glücklich dabei ist, wenn er seinen Patienten versucht zu helfen. Und dann beschließt, er macht sich auf den Weg, um herauszufinden, was eigentlich Glück ist und wo es herkommt, damit er selber wieder glücklich ist, weil nur dann er auch anderen helfen kann, glücklich zu werden. Und wieso ich auf diese Idee kam mit den Sidekicks, ist es halt so, er hat auf seiner Reise verschiedene Stationen. Er fliegt als erstes nach China, wo er halt zum Beispiel einen alten Bekannten trifft, der ihn halt mitnimmt auf irgendwelche etwas dubiosen Partys und für ihn irgendwie auch so eine junge chinesische Studentin irgendwie in Anführungsstrichen organisiert, die ihn dann da unterhalten soll. Und das macht ihn alles nicht so richtig glücklich, aber er lernt trotzdem durch beide Figuren wieder Neues über sich und über die Art, wie er die Welt wahrnimmt oder was Glück auch für andere Menschen bedeutet. Und so geht das eigentlich von Station zu Station weiter, dass er immer auf alte Bekannte trifft oder auch auf ganz neue Leute, die irgendwie ihn so eine Zeit lang auf so einem kleinen Stück von seinem Abenteuer so begleiten und sie alle aber ihm irgendwie irgendwie wieder was mit auf den Weg geben und ihn bei seiner Reise unterstützen, bis dann halt am Ende er irgendwie für sich selber so eine Art, ich sag mal, Katalog entwickelt hat von Dingen, die einen glücklich beziehungsweise unglücklich machen. Und wenn er dann halt nach Hause kommt, er mit diesem ganzen neuen Wissen anfängt, sein Leben irgendwie zu ändern und halt plötzlich viel mehr, ja, Fröhlichkeit in sich selber verspürt ist. Man merkt halt, dass das Buch auch von einem Therapeuten geschrieben ist, muss ich dazu sagen. Es ist sehr, sehr leicht zu konsumieren. Es ist so, liest sich ein bisschen wie ein Kinderbuch für Erwachsene. Aber was ich finde, was die Botschaften in diesem Buch nicht weniger unwichtig macht, sondern eigentlich schon fast so ein bisschen zeigt, wie man in seinem eigenen Leben, wo man sozusagen seine Sidekicks so finden kann. Deswegen,
also quasi Teilbegleiter.
Ja, genau. Also das ist so, er hat halt nicht diesen einen festen Begleiter, der irgendwie mit ihm da durchgeht, sondern sie tauchen am Anfang oder am Ende auch mal wieder auf. Manche kommen auch immer mal wieder vor. Aber was ich halt daran ganz interessant finde, ist, wie diese Figuren um ihn herum so gruppiert sind, um ihm halt verschiedene Dinge zu zeigen oder näher zu bringen, damit er sich halt weiterentwickeln kann. Also da geht es wirklich, die ganzen Figuren um ihn herum sind nur dazu da, um ihn auf seiner Reise zu unterstützen. Und das ist bei vielen Sidekicks auch immer so eine typische Qualität, ne? Dass sie halt irgendwie eigentlich ja auch etwas wissen können oder irgendetwas mitzuteilen haben, dass er den Held bereichern sollte, im besten Falle zumindest. Das ist nicht immer so, aber schön wäre es.
Aber ich finde schon, dass was häufig bei Sidekicks eigentlich auftaucht, dass es dieses Bereichern des Helden ist. Wenn man das jetzt nehmen würde als Qualität eines Sidekicks, würden die das ja alle erfüllen. Ne? Sagt ja keiner, dass die ewig da sein müssen, siehe Doctor Who.
Ja, es liegt irgendwie auch so was Bittersüßes darin, wenn diese Figuren halt auch nicht ständig da sind. Ne? Ich meine, klar, wenn du halt heiliger Bimbam Batman und seinen Robin hast, ne? Die sind ja so lange miteinander liiert, wollte ich schon fast sagen. Die gondeln ja schon so lange miteinander in der Gegend rum, dass es ja schon fast wie eine mittelschwere Krise ist, als sie dann ja beschlossen haben, die beiden Figuren voneinander zu trennen, glaube ich.
Da gibt's auch, glaube ich, Unmengen an Slash-Fanfiction über die beiden. Ja. Auch nicht ganz ohne Grund, so gefühlt.
Mir geht's eigentlich eher darum, dass ich das halt auch dass diese Qualität dieser Figur sich auch über verschiedene Dinge irgendwie erstrecken kann, fand ich irgendwie ganz spannend, als, ja, dass du eher so eine Art Sidekick-Ensemble hast, als dass du eine einzige Figur hast. Weil das einzig andere Beispiel, das ich noch im Gepäck gehabt hätte, wären aus Die Hexe und der Zauberer Merlin und Archimedes seine Eule gewesen.
Oh mein Gott, wie gut! Also das war so ein Kindheitsfilm von mir, deswegen.
Ja, weil, wie gesagt, Archimedes finde ich auch gut, aber ich.
Ja. Archimedes ist gut. Aber es ist insgesamt, ich glaube, Disney ist da insgesamt ganz gut, auch mein Pech und Schwefel da zu Hades oder Mushu bei Mulan und wie sie nicht alle heißen, diese diversen Viecher, die irgendein Held oder ein Bösewicht zur Seite gestellt bekommen. Die sind halt, also das sind halt immer Sidekicks zu dem und die sind halt oft auch so ein bisschen Comic Relief und so. Da ist Disney halt auch einfach gut.
Man kann höchstens noch überlegen, was sind denn Sidekicks, die überhaupt nicht funktioniert haben für euch, wo ihr gesagt habt, boah, was machen die da?
Also meine absoluten Negativbeispiele sind Martha und Rose in Doctor Who. Deswegen, darüber haben wir jetzt schon ausführlich geredet. Das ist echt so ein Vollzeitunfall für mich.
Okay, dann würde ich sagen, dann springen wir jetzt einfach wieder bei der Abschlussfrage rein, oder?
Genau, ich habe tatsächlich eine Abschlussfrage vorbereitet, die ich hätte es beinahe vergessen, aber ich habe noch dran gedacht. Und zwar, meine Frage an euch ist, zu welchem Helden oder halt Bösewicht wärt ihr gern der Sidekick?
Ach du Scheiße.
Jesus Maria und Jose.
Diese Fragen werden doch jedes Mal komplizierter, habe ich den Eindruck.
Also so kompliziert fand ich die gar nicht. Ich war eigentlich ganz stolz auf mich, dass ich mir immer gedacht habe, ich habe jetzt hier mal eine simple Frage mir ausgedacht. Aber ja.
Ja, aber du verlangst, dass man sich aus einem ganzen Universum an fiktionalen Figuren die eine aussucht.
Die Festplatten rauchen.
Soll ich mal einen Anfang machen?
Ja.
Mir fällt das relativ leicht. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil wir es schon angesprochen haben. Aber das liegt auch ein bisschen dran, ich war gestern krank und habe deswegen gestern den Tag über mit Cartoons und Animationsfilmen verbracht. Unter anderem mit dem Disney-Herkules-Film. Und deswegen habe ich beschlossen, ich nenne hier jetzt einfach als meine Antwort, ich wäre gerne der Sidekick zu Hades. Das ist ein bisschen traurig, weil dann stelle ich mich auf eine Ebene mit Pech und Schwefel. Und das ist so ein bisschen sehr, sehr traurig. Aber grundsätzlich finde ich, also ich gucke halt diesen Herkules-Film überhaupt eigentlich immer nur wegen Hades deswegen und wegen den Musen. Daher kommt dann meine Faszination für.
Boah, ich kann mich nicht festlegen. Was ist mit dir, Steffi? Weißt du schon was?
Ich gucke gerade noch. Also, nein, also heute würde ich sagen, ich komme mir schon fast blöd vor, wenn ich das sage, aber ich glaube, ich wäre gerne ein Sidekick von Wonder Woman. Ich wäre besser als Steve, das weiß ich.
Das auf jeden Fall.
So, das könnte ich mir ganz, ganz gut vorstellen, weil ich sie halt, also gerade jetzt in der Verfilmung, vom Charakter her sehr cool finde. Auch wenn sie manchmal sehr naiv ist, aber ich finde, das hat halt was. Und mal ganz abgesehen davon, dass sie halt wirklich Kick-Ass ist und nicht wie der Kick-Ass aus dem Film. Aber ich weiß, mir ist gerade eingefallen, früher als Kind habe ich mir auch gewünscht, irgendwie bei einem Helden irgendwie damit bei zu sein. Und ich weiß, dass es damals was ganz Merkwürdiges war. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt kennt, aber die Serie Gargoyles.
Oh ja, klar.
Ja, also da wäre ich halt sehr gerne mit dabei gewesen. Ich muss jetzt selber gerade den Namen überlegen. Von den guten Gargoyles. Oh Gott, ich muss das wieder gucken. Ich merke schon, die Namen entschwinden mir.
Ich weiß aber auch gerade nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß genau, welche Figur du meinst, aber ich... Oh, wie heißt er denn?
Ja, weil der war Goliath.
Ja, natürlich heißt er Goliath.
Ja, Goliath. Genau, also von Goliath, weiß ich noch, ich fand den als Kind ganz, ganz bewundernswert. Der war immer sehr ruhig, der hat aber immer sehr für seine Leute gekämpft. Und da war ich immer so ein bisschen neidisch auf diese Menschenfrau, die denen dann auch geholfen hat. Weil ich wäre gerne an ihrer Stelle gewesen, weil die war eine coole Truppe. Und da wäre ich auch gerne Sidekick gewesen, so der menschliche Sidekick.
Ich bin hin und her gerissen. Also wenn man jetzt bei den Animationsfilmen mal bleiben würde oder Animationsserien, dann würde man das Ganze komplett machen. Ich glaube, so... Auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, mal für ein paar Wochen der Sidekick von Dagobert Duck zu sein. Ich glaube, das wäre sehr lustig.
Wie cool.
Alleine, weil ich das schon großartig finde, dass der immer auf irgendwelche Schatzsuchen geht und man da mitkommen darf, um dann irgendwo lustige Dinge auszugraben. Und einem da
du weißt, das musst du dann immer ausgraben, ne?
Genau. Und du musst kostenlos arbeiten, ja. Weil du wahrscheinlich irgendwelche Schulden hast.
Und auf irgendwelche Neffen aufpassen.
Ja, ich wäre dann lieber einer von den Neffen, glaube ich. Nee, aber deswegen das einzig andere, was ich mir noch vorstellen könnte, das hat aber einen etwas ernsteren Hintergrund, ist halt der Sidekick von Dumbledore zu sein. Weil ich bei dieser Figur als Anlage extrem faszinierend finde, dass er ja irgendwie, er ist wahnsinnig mächtig, er ist wahnsinnig weise, aber irgendwie auch ein bisschen durchtrieben.
Ja.
Ein bisschen.
Bisschen sehr.
Ja.
Bisschen durchtrieben. So, er ist aber halt auch nicht innerhalb dieses Staatsapparates mit dem Magieministerium, sondern braut da so sein eigenes Süppchen und so weiter. Der hat ja halt an sich auch schon so großes Potenzial. Ist er jetzt eigentlich der strahlende Held oder ist er eigentlich heimlich ein Superschurke? Das wäre, glaube ich, auch ganz spannend, wenn man sein Helferlein wäre.
Auch sehr spannend.
Deswegen, das war eigentlich auch schön.
Also, ich bin zwischen Dagobert oder Dumbledore. Ich weiß es nicht so genau, aber die fände ich beide nicht.
Nimm Dumbledore. Nicht mehr Harry war sein Sidekick.
Nee, wenn es danach geht, wäre Harry ja auch nur ein Minion, ne?
Ja.
Oh Gott.
Ich glaube, das Nächste, was Dumbledore an Sidekick hatte, war Snape. Aber da möchte ich, glaube ich, das tragische Schicksal nicht haben.
Ja gut, aber das lag, glaube ich, auch nur daran, dass Snape bei den Todessern war. Ich glaube, Snape wurde total instrumentalisiert von Dumbledore.
Mm. Ja, also. Das stimmt auch wieder.
Das ist sowieso, also eigentlich ist diese ganze Figur des Dumbledore genauso wie die ganze Figur des Snape. Das sind so zwei Figuren, wo du dich eigentlich denkst, what the fuck? Aber okay, ich glaube, das sollten wir jetzt nicht mehr anreißen, weil ich glaube, Harry Potter ist ohnehin so ein Fass ohne Boden mit ganz viel Wahnsinn.
Aber irgendwann drücke ich hier noch eine Harry Potter-Folge durch, ne? Mhm. Also auch wenn manche Hörer jetzt da draußen so, nein,
okay.
Krieg ich das hin.
Schauen wir doch mal, ob du das hinkriegst.
Oh. Du darfst doch über Hermine reden, Aurelia.
Ja, ich weiß. Also, deswegen sträube ich mich doch gar nicht so sehr, weil es ist eine Gelegenheit, bei der ich über Hermine fangirlen kann und eine weitere Gelegenheit, bei der ich zu Emma Watson fangirlen kann, auch wenn sie jetzt einen Rechtschreibfehler in ihrem Tattoo hat. Aber
oh Gott, du Fangirl, das weißt du?
Ja, das, also mal ganz ehrlich, das war bei mir so auf Twitter, haben sie alle drüber gewitzelt, weil sie es halt hingebracht hat mit Times Up, halt Times wie den Plural von Time. zu schreiben, statt Time, Ouch. Apostroph, S,
Ouch.
Ouch, richtig. Und das ist dann halt so, das ruiniert so ein bisschen die Hermine-Illusion, die ich nie von ihr ganz loswerde, deswegen.
Okay,
ja.
I feel you, ja, okay, ja.
Aber um das hier dann abzuschließen und auch damit dann mal zum Ende zu kommen, möchtet ihr noch dringend etwas zu Sidekicks loswerden?
Nö.
Okay, dann kommen wir auch, denke ich mal, jetzt langsam zum Ende. Wir haben jetzt auch die Stunde schon geknackt. Vielen Dank, dass ihr das, wenn ihr bis hierher dran geblieben seid. Wir freuen uns übrigens wie immer über Feedback zu dieser Folge wie zu jeder anderen Folge, entweder als Kommentar auf unserer Website oder als Feedback über unsere Social Media Kanäle bei Facebook oder bei Twitter. Und natürlich freuen wir uns auch über iTunes-Rezensionen. Wir haben inzwischen 2. Worauf wir ganz super stolz sind. Auch der Link zu iTunes ist einmal auf unserer Website und ansonsten auch noch bei Twitter auf jeden Fall, wenn diese Folge geteilt wird oder wenn eine Folge geteilt wird. Und bei Facebook weiß ich es gar nicht.
Ja, doch, das sind auch
mal beide. Aber ich glaube auch.
Ja, das sind beide.
Wie auch immer, jedenfalls diesen Link findet ihr auch, solltet ihr uns da suchen oder ansonsten einfach bei iTunes suchen, egal. Jedenfalls, wer Feedback da lassen will, soll das gerne tun. Wir freuen uns über Feedback. Ansonsten hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin sagen wir tschö.
Ciao, ciao. Tschüss.